Wobei das mit dem öffentlich so eine relative Sache ist, weil mittlerweile es zur schlechten Standard gehört, dass zwar das Parlamentsprotokoll, die stenografische Dienst die Aussagen aufnimmt, aber generell verweigert wird die Aufzeichnung für Zwecke der Presse und Medien zur Publikation.
Also was heißt jetzt öffentlich, dass es nicht wirklich öffentlich war, oder?
Doch, es ist öffentlich. Man kann das natürlich beobachten, aber wenn du jetzt Feinheiten in der Aussage von Beamten notieren willst oder auch nochmal nachhören willst, kannst du das nämlich nicht mehr machen, weil zum Zwecke der Publikation ist das untersagt.
Es war jetzt ja vor kurzem der 10-jährige Todestag von Michael Kiesewette, die in Heilbronn ermordet wurde. Ist das jetzt auch noch Gegenstand des Untersuchungsausschusses?
Ja, also wir hatten jetzt gestern eigentlich vier Zeugen und einer war wie gesagt aus Thüringen, wo es um hätte sein sollen, der Mike Melzer, der praktisch mit der Abwicklung des aufgelösten ersten Soko-Rex, als die abgetaucht sind, beauftragt gewesen ist. Der ist allerdings offensichtlich mit einem Dauerattest krankgeschrieben, sodass der nicht auftauchen wird. Und dann hatten wir zwei BKA-Beamte und einen Mitglied der Szene in Ludwigsburg, also der Nazi-Szene der frühen, nee, der 90er Jahre aus Ludwigsburg, den Stefan Hofter, der auch da war. Und ansonsten diese beiden BKA-Beamten waren diejenigen, die seit Anbeginn an einerseits die Reisetätigkeit des NSU versucht haben zu rekonstruieren und auf der anderen Seite war der Beamte K., Michael K., war eigentlich einer, der da nochmal die Verbindung nach Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem LKA, da war ja schon bekannt gewesen, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben hat zwischen BKA und LKA in Bezug auf die Behandlung der Ludwigsburger Szene, Nazi-Szene um Michael Ellinger herum, dass dort dann doch der im Prinzip für diese Untersuchung zuständig gewesen ist. Aber zunächst war der Beamte, der zuständig gewesen ist zur Rekonstruierung der Reisetätigkeiten bzw. Aufenthalte des Kerntrios vorgeladen und zur Aussage mehr oder minder bereit oder nicht bereit.
Und wieso war jetzt bei einem baden-württembergischen Untersuchungsausschuss jemand aus Thüringen da oder nicht da mit Dauerattest?
Ja, Thüringen ist ja natürlich relativ klar, weil wir haben, erstens haben wir eine Wechselbeziehung, nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch szenebezugsmäßig zwischen Thüringen und Sachsen auf der einen Seite und Baden-Württemberg auf der anderen Seite, wechselseitige Besuche. Das Trio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe war in Zweierkombination des Öfteren da, bis in die 2000er Jahre, also lange nachdem sie untergetaucht sind, Anfang 98. Und waren dort zu Gast in Ludwigsburg und überall. Und das ist natürlich insofern, wenn wir jetzt über die Tötung von Michelle Kiesewetter und den Tötungsversuch an ihren Kollegen Arnold reden, natürlich durchaus relevant. Was wussten Sie oder welche Strukturen waren verbunden jetzt mit den Nazi-Strukturen hier in Baden-Württemberg? Also das wäre durchaus relevant. Ich sage jetzt aber mal das Ergebnis, vielleicht hätte ich mal auch vom Ergebnis her vorwegreden sollen. Es gab zwei Bewertungen dieser Aussagen. Die eine Aussage kam aus den Reihen der AfD und der CDU, die sagten, ja, der NSU hätte, so die Aussagen der Beamten, sich professionalisiert und deshalb von den Szenen losgelöst und hätte den engen Kontakt gemieden zu Nazi-Szenen, was in Anführungszeichen dann doch befremdlich ist, weil, wie gesagt, nachgewiesen sind weitere Besuche bis ins Jahre 2003. Also da gibt es Beweise dafür, dass sie da gewesen sind und nur keine festen, belastbaren Belege dafür, dass sie auch in Kontakt gewesen sind. Diese sind zuletzt belegt bis 2001, also 3 Jahre nach dem Untertauchen. Ansonsten sagten dann wiederum andere Untersuchungsobleute, wie der Vorsitzende Drexler oder auch Filius von den Grünen, differenzierter noch, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ich muss mal selbst nochmal nachhören auf dieser Obleute-Pressekonferenz von der FDP, dass durchaus es fragwürdig ist, weshalb bestimmte Sachen nicht gemacht worden sind in den Auswertungen des BKAs. Das betrifft insbesondere das vorliegende Material der Funkstellenauswertung im Umfeld der Ermordung Kiesewetter Arnold, die bis heute keinen systematischen Abgleich in das rechtsextremistische Lager der dortigen und überregionalen Szenen vorgenommen hat. Dazu gibt es dann, und damit sind wir dann mittendrin in dem, was das strukturelle Defizit da drin ist. Seit der Übernahme durch den Generalbundesanwalt im 18. November 2011 führt das BKA die Ermittlungen und der Generalbundesanwalt, die Bundesanwaltschaft diktiert auch vor dem Hintergrund des laufenden Prozesses A, was weiter untersucht wird und was weiter nicht untersucht wird. Und wenn es nicht zum Kerngeschäft in Anführungszeichen gehört, die Anklage weiter zu substanzieren, dann werden diese Untersuchungen auch nicht weitergeführt, sondern werden abgegeben an die Landeskriminalämter, die aber nur auf polizeigesetzlicher und nicht strafprozessualer Grundlage ermitteln können. Die können also nicht rankommen an die Funkzellenabfragen, können nicht diese Kreuztreffer recherchieren, sondern müssen darauf warten, dass da dann doch Freigaben erfolgt. Jetzt kommt das zweite Phänomen dann. Gleichzeitig wird ja gegen eine Vielzahl von Personen weiter ermittelt. Und dazu gehören unter anderem V-Leute wie der Herr Starke, der jetzt Müller heißt, aus Brandenburg, ehemaliger V-Spitzel, also Vertrauensspitzel des Verfassungsschutzes, und andere, wie zum Beispiel der Ku Klux Klan-Chef von Schwäbisch Hall, Achim Schmidt. Und auch dort sind dann wiederum die Unterlagen wegen laufender Ermittlungen gesperrt, sodass wir also ein ganz interessantes Konstellation jetzt eigentlich seit der Übernahme, spätestens nach der Auflösung der regionalen Ermittlungsabschnitte in 2012 haben, dass also die sogenannte gute Zusammenarbeit zwischen BKA und LKAs auf der Basis einer hierarchisierten Informationsprozesses läuft, wo gerne auch ausgewertet wird auf der einen Seite, was die Regionalen so wissen, und wo aber die politische Deutungshoheit darüber unter der Verfahrensökonomie und der Verfahrensziele des OLG-Prozesses in München einerseits stehen und zweitens unter dem, was dann möglicherweise noch an offenen Ermittlungen wären, wenn sie dann kämen, gegen zum Beispiel die V-Leute-Struktur, heißt sie nun Starke, heißt sie Marschen an der Schweiz etc. Und insofern sind die Ermittlungen durchaus behindert, sagen wir es mal so freundlich.
Mit Funkzellenabgleichung, Auswertung meinst du Handymasten?
Ja, genau. Da ist ja schon rausgekommen, dass es Verbindung A in den OK-Bereich gab. Das waren die Treffer, die über Europol abgeglichen wurden. Organisierte Kriminalität, also Menschenhandel, Frauenhandel, Drogen und so weiter, Waffenbeschaffung. Und auf der anderen Seite ist aber auch rausgekommen, das war dann noch in der Obleuterunde vor den Medien eine interessante Frage, wann der Ausschuss dann gewusst hat, er wusste es vor Verfassung des Abschlussberichtes, dass auch am 25.04. 2007 im Umfeld der Funkzellen von Heilbronn, also in Heilbronn, Telefonnummern aufgetaucht sind aus islamistischen Kreisen, und zwar aus zwei Verfahren, die gelaufen sind, einerseits in Ulm und andererseits in dem sogenannten Verfahren gegen die Sauerlandgruppe. Das ist ganz interessant. Aber was auch viel interessanter nochmal ist, ist, dass praktisch keinerlei Auswertung in Bezug auf die rechten Strukturen Baden-Württemberg stattgefunden hat. Daten liegen ja nun vor, und das hatte dann der Ausschuss angemahnt und bis jetzt noch keine Antwort vom Generalbundesanwalt da in dieser Frage bekommen. Der Beamte, der dafür zuständig war, der Herr Frank Leibniz, hat gesagt, naja, wir wollen ja in den engen Bedingungen der Strafprozessordnung, brauchen wir einen Anhaltspunkt dafür, dass jemand dort Unterstützungsleistung gemacht habe, dass er in den Status von Beschuldigten kommt. Wie gesagt, wenn er nachher Beschuldigter ist, dann wird dann auch die Ermittlungsergebnisse nicht geliefert, wenn er in den Status Beschuldigten kommt, damit wir das dann auch systematisch auswerten können. Klingt klasse, als ob das BKA mittlerweile zu einer eigenen, nicht Grundrecht Sicherheit, sondern Grundrecht Datenschutzbehörde geworden ist, ist aber nur Teil, so würde ich jetzt das mal bewerten, eines netten Vexierspiels zu wechseln zwischen unterschiedlichen Ebenen, wo man die Kontrolle und die politische Deutungshoheit über die Verfahrensabläufe und die Erkenntnisse, die man daraus schließen kann, selbst behalten wird.
Ich wollte noch mal kurz nachfragen. Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass das Duo Bönhardt-Mundlos in diesem Fall involviert war?
Nein, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich denke, okay, die Beweisindizien oder die Beweise und Anzeichen sind doch hinreichend stark genug, sei es sowohl die Tötungswaffe, sei es die Waffen, die geklaut worden sind, sei es die Hose von Bönhardt, sei es das Auffinden des Wohnmobils 30 Minuten nach Tatbegehung in einer Polizeiüberwachungsstelle, dass es Kennzeichen aufgefacht wird, sind harte Indizien, harte Beweismomente. Und man muss schon ein harter Verfechter großer Verschwörungstheorien sein, dass diese Beweismittel ihre Wege in den Brandschutz, in die Wohnung nach Zwickau gefunden haben oder dass sie ja gut in das Wohnmobil gefunden haben. Also da muss man schon jetzt wirklich Hardcore-Verfechter einer Verschwörungstheorie sein, dass dies über diese Connections und da wären so viele involvierte Leute da drin. Ich denke, diese Beweisanzeichen, diese Indizien sind doch sehr, sehr stark und das ist auch der Grund dafür, weshalb zum Beispiel der Generalbundesanwaltschaft gar kein Interesse daran hat, irgendetwas weiter zu ermitteln, weil sie davon überzeugt sind, damit werden sie das OLG überzeugen, dass das auch die Täter gewesen sind. Nur ist die Frage, wer wusste da noch was davon? Durchaus eine interessante Frage. Genauso die Frage, dass hier so fröhlich fromm erzählt wird, ja, die haben sich so professionalisiert, dass sie gar keine Unterstützer mehr hatten. Durchaus angesichts vieler Zeugenaussagen, die sehr früh gekommen sind, nach möglichen Leuten, die dort sich Blut abgewaschen haben etc., dass diese Fragen eben halt nicht weiter hinreichender Sicherheit ausgeschlossen worden sind und deshalb auch dem Spekulationsgeschäft viel Raum lassen. Und das ist das eigentlich, wie ich sage, politisch Skandalöse, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Beweisanzeichen zumindest das OLG München überzeugen werden.